Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Wir starten heute ja völlig blind in diese Folge. Ich war gerade noch beim Arzt, habe jetzt eben meine Tasche weggestellt, Schuhe ausgezogen, ganz schnell aufgebaut, weil wir heute einen Gast haben, eine Gästin, die so spannend ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal spontan eine Podcast-Folge auf. Das heißt, auch ich bin ja völlig unvorbereitet, sonst überlege ich mir immer ein paar Fragen, die ich so stellen kann oder lese mich ein bisschen in die Krankheit ein. Konnte ich da jetzt gar nicht machen. Also lassen wir das alles einfach mal auf uns zukommen. Schön. Vielleicht erzählst du mal vorab, wer bist du überhaupt?
Ja,
und wie bist du heute hierher gekommen?
Ja, gerne. Also ich bin die Silvia, ich bin 60 Jahre alt, dieses Jahr im Juni geworden, ist ja immer so ein spezielles Datum.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Ja, ich genieße das Leben aktuell sehr. Ich habe bei der Commerzbank gearbeitet, die wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele Mitarbeiter quitt werden und deswegen konnte ich ein Sozialprogramm mit nutzen und bin jetzt in so einer Freistellungsphase. Also ich habe gearbeitet in der aktiven Altersteilzeit und jetzt bin ich in der passiven Phase, also mir geht es aktuell sehr gut, ich schätze das sehr. Deswegen hast du ja jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, ich habe bei der Bank gearbeitet. Und was kann ich noch von mir erzählen? Also ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn, der ist 26 und ich bin in kein Loch gefallen nach dem Arbeitsleben, sondern ich bin leidenschaftliche Gärtnerin, sowohl Ziergärtnerin in Anführungszeichen als auch Nutzgärtnerin und zudem bin ich gerne sehr aktiv, wandere gerne, also mein Leben ist sehr gefüllt und eben aufgrund der Lebenserfahrung weiß ich das auch sehr zu schätzen und freue mich sehr, dass ich noch lebe.
Oh, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich, dass du auch so viel zu tun hast. Ja. Also wie lange bist du jetzt schon zu Hause?
Seit Oktober letzten Jahres, also fast ein Jahr.
Ach so, also noch gar nicht so lang.
Ja,
das heißt, genau, du hast noch sehr viel zu tun.
Genau.
kam noch keine Langeweile auf.
Nein, überhaupt nicht, genau. Und ich denke auch, das wird so bleiben, weil ich habe einen relativ großen Nutzgarten und da ist eigentlich immer was zu tun.
Ja, das ist spannend. Da muss ich vielleicht ein anderes Mal auch nochmal mit meinen Fragen auf dich zukommen.
Gerne.
Du hast eben gesagt, du bist froh, dass du noch lebst. Hat das einen speziellen Grund?
Ja, also du hast ja gesagt, Krankheitsgeschichte ist dir so noch unbekannt. Ich hatte leider auch Brustkrebs entwickelt. Ja, und meine Mutter ist an Eierstockkrebs gestorben 1996. Und ich habe dann 2007 Brustkrebs gekriegt. Und das war schon ein Megaschock. Da war mein Sohn auch noch nicht so alt. Ne? Der war gerade 8 Jahre alt und da hat das Leben doch so ein richtiges Erdbeben erfahren und das hat auch sehr lange gedauert, bis ich dann wieder so Zutrauen ins Leben gefunden habe und mich wieder darauf einlassen konnte, mutiger zu werden und zu vertrauen. Und ja, aber deswegen schätze ich das und ich glaube, dass es gibt ja verschiedene Anlässe, das Leben wertzuschätzen, aber seitdem ist das natürlich sehr stark verankert, ne, dass man das Gefühl hat, ja, man hat es bis hierhin zumindest geschafft. Also ich glaube, wir wissen alle, jeder Mensch kann aus dem Haus gehen und ne, passiert was. Aber so dieses Gefühl, dass man diese eigentliche Krebskrankheit jetzt zuerst mal in den Griff bekommen hat, sagen wir es mal so, die ist aktuell da. Und ja, jetzt freue ich mich auf das, was noch kommt.
Man sagt das immer so, man soll jeden Tag zu schätzen wissen und leben, als sei es der letzte. Aber ich glaube, wenn man eine Krankheitsgeschichte durchgemacht hat, dann weiß man, diesen leicht gesagten Satz auch wirklich zu Herzen sich zu nehmen, oder?
Ja. Also ich glaube schon, dass ich auch immer bewusst durchs Leben gegangen bin, aber manchmal kommt man ja in so Hamsterräder und macht einfach immer weiter und hat gar keine Zeit zum Reflektieren und ja, das ist ja das, was die Krankheit einem schon auch vor die Füße schmeißt. Was ist Leben und was bedeutet Leben für mich? Muss ich vielleicht auch wirklich an der einen oder anderen Stellschraube was verändern. Und ja, ich glaube, so bin ich das dann auch aktiv angegangen, sodass ich das eben jetzt sage, so gefühlt ist es jetzt alles rund.
Das ist ja jetzt fast 18 Jahre her. Wie hat sich das überhaupt herausgestellt, Das war ja, ist das nicht so, dass man ab 50 erst beim Frauenarzt auch die Untersuchungen an der Brust durchführen kann? Das war ja davor noch, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ab 50 ist vielleicht wirklich dieses Mammographie-Screening, ne? Aber ich hatte ja schon angedeutet, weil das hat auch mein Leben wirklich schwer mit beeinträchtigt, diese Eierstockkrebserkrankung meiner Mutter. Insofern hatte ich eigentlich, und sie war 2 Jahre wirklich sehr schwer krank, dieses Drama von Krebserkrankungen im Grunde genommen hat mich nie verlassen und eigentlich auch diese Angst, selber was zu entwickeln. Und dann ist es ja so naheliegend, dass Töchter in irgendeiner Form eine von diesen Krebsarten, Brustkrebs oder Eierstockkrebs, wieder bekämen. Und daher war ich mit meinem Frauenarzt, meiner Frauenärztin schon in engem Kontakt und wir haben da auch diese Vorsorgen ernst genommen und ich habe sogar dieses 3D-Ultraschall damals auch schon so früh gewünscht. Und ja, dann, wie es ist gekommen, dann erzähle ich gerne eine Lehre meines Lebens. Ich hatte so eine feste Vorstellung, dass das, was ich so über Brustkrebs oder Krebs mir angelesen hatte, eigentlich sehr richtig ist und deswegen voll auf dieses 3D-Ultraschall vertraut und mit 40 hätte man dann das Recht gehabt auf ich glaube, man hat vielleicht sogar das Recht, oder meine Frauenärztin hat auf jeden Fall gesagt, ich soll mal eine Mammographie machen und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, ich mache doch die 3D-Ultraschalluntersuchung, ich achte auf mich, alles easy, alles gut, das brauche ich nicht. Aber ich hatte leider eben so diesen Mikrokalk entwickelt, den man beim 3D-Ultraschall eigentlich fast nicht sehen kann, sondern nur dann, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Und das war es dann eben leider 2007 tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten, diese Verkalkungen, die dann eben auch sich schon an 2 Stellen zu Krebs entwickelt hatten. Und dann sage ich immer, ja, hättest du mal doch diese andere Sache noch mit wahrgenommen und mit zugelassen, Mammographie, da hätte man es ein Jahr früher erkannt, ne? Aber weil das ist eben so eine Lücke, ein Mikrokalk wird in der Mammographie sofort erkannt, aber eben beim 3D-Ultraschall gibt es da so eine Chance, oder leider das Pech, dass es nicht unbedingt sofort erkennbar ist. Aber so ist es dann eben rausgekommen, ne? Dass ich sogar beim 3D-Ultraschall sich da was zeigte, was da nicht hingehörte und dann war man sofort in dieser Maschinerie. Die hat im Grunde genommen perfekt funktioniert. Gerade hatte hier eine neue Chefärztin im Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladbach, Frau Professor Dr. Nitz, auch übernommen. Und da hatte meine Frauenärztin mich auch guten Gewissens sofort hin überwiesen. Und dann kam so Schlag auf Schlag alles, Untersuchungen, Biopsien, den MRT, um zu gucken, ob die andere Brust auch befallen ist. Und ja, dann war man in dieser Maschinerie drin, dann kam die OP, dann war leider nicht genug geschnitten worden, was ja eben schon mal sein kann. Dann kam eine zweite OP, dann kam die Chemotherapie, die so heftig war, weil ich echt total am Ende war und dann leider auch auf das Immunsystem so angegriffen war. Dann kam eine Reha, ich habe keine Bestrahlung bekommen, dann kam eine Reha.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Genau, also das ist mir erspart geblieben, in Anführungszeichen. Und dann kam...
Ich muss noch mal dazwischengrätschen.
Ja, gerne. Mhm.
Wie sieht das mit der Kostenübernahme aus? Du hast es ja jetzt schon ein paar Jahre früher gemacht und auch vorher den 3D-Ultraschall. Werden die Kosten ganz normal von der Krankenkasse übernommen? Oder wird da gesagt, das ist dein Wunsch, du zahlst es selber?
Genau, also ich war ja noch so jung, ne? Also ich bin ja mit 41 erkrankt und ich habe das, also meine Mutter ist gestorben, da war ich 31. Also von dem an habe ich das jährlich einmal gemacht und das waren immer Kosten, die ich selber getragen habe. Aber weil ich irgendwie immer diese Vorstellung hatte, du musst dich davor schützen, dass dir auch sowas passiert, ne? Und Kostenübernahme, jetzt ist es eben auch so, dass man das mit dem Arzt verhandeln kann, ne? Ob dieses 3D-Ultraschall, wie oft das im Jahr gemacht wird und was man davon selber zahlt. Ich habe da eine tolle Vereinbarung mit meinem Frauenarzt. Das ist einmal im Jahr übernimmt er die Kosten, einmal übernimmt oder die Krankenkasse die Kosten, einmal ich. Damit kann ich dann gut leben, dass das Gefühl ist, dass man immer noch eng in der Betreuung ist, weil einen diese grundsätzliche Angst ja nie wieder verlässt. Das ist ja so. Wenn irgendeine Kleinigkeit da ist, dann passiert immer sofort dieses Kopfkino, was man leider nicht steuern kann.
Glaubst du, die Kosten halten einige davon ab, solche Untersuchungen vorzunehmen?
Ich glaube schon. Also ich finde diese IG-Leistungen nicht, also nicht gerechtfertigt, dass es so viele Privatleistungen sind, die die Ärzte anbieten. Und ja, also ich würde mir wünschen, dass das Gesundheitssystem da den Menschen, die vielleicht auch eine Veranlagung dazu haben könnten, es einfacher machen würden. Und dann wissen wir ja auch zudem, ne, wenn das Portemonnaie knapp ist, dann ist sowas gar nicht drin. Und letztendlich ist es immer meiner Meinung nach besser prophylaktisch vorzugehen, also in die Vorsorge zu investieren, als ne, in die eigentlichen Bewältigungskosten der Krankheit. Das ist ja bei so vielen Sachen der Fall, wo wir immer wieder fassungslos sind, dass die Krankenkassen das nicht finanzieren. Aber es ist ein anderes Thema. Es ist ja gerade sehr stark in der Presse auch, ne, Sozialreformen sind erforderlich und. Also diese ganzen Systeme kommen ja leider an ihre finanziellen Grenzen und das ist tragisch.
Ja, das ist total tragisch, das stimmt. Gerade in einer Gesellschaft wie wir, wo man ja auch viele, viele Jahre arbeiten gehen soll, aber wenn eine Krankheit dazwischen kommt, ist ja womöglich gar nicht mehr geht.
Richtig, genau.
Und darüber tragen sich ja auch die Systeme, dass wir alle lange auf dem Arbeitsmarkt sind.
Genau, das wird ja alles, ne? Ich habe ja berichtet von meiner speziellen positiven Lage, die aber nur dadurch durch dieses Unternehmen zustande gekommen ist. Ansonsten ist es natürlich in aller Munde, dass unsere Arbeitszeit sich verlängern muss, unsere Lebensarbeitszeit, ne? Damit die Systeme überhaupt noch nicht kollabieren. Ne? Werden sie vielleicht trotzdem aber, ne? Aber so, und insofern ist das natürlich so, dass auch ich da unterstützen würde, dass man diese ganzen Vorsorgemaßnahmen unbedingt zum einen wahrscheinlich auch intensivieren sollte, aber vor allen Dingen auch Kosten das System übernehmen sollte. Damit es nicht an finanziellen Nöten liegt, dass man das nicht wahrnehmen kann.
Ganz genau. An dieser Stelle ein Appell an alle, die uns zuhören, geht zur Vorsorgeuntersuchung.
Unbedingt.
Ganz wichtig.
Ja, genau.
Also, du hattest dann die Brust-OP beziehungsweise zwei Stück, wo man erstmal nur den Krebs entfernt hat. Das heißt, du konntest deine Brust behalten.
Nein, genau. Es ist also diese komplette Brust wurde entfernt, die eine Seite. Und ja, damit hat sich das bei mir aber auch erledigt, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, ich will keinen Wiederaufbau. Also ich bin schon wahrscheinlich mit einer der wenigen Frauen, hört man immer wieder, aber jetzt haben sich alle daran gewöhnt, dass ich das so für mich so stemme. Ich glaube, es war relativ ungewöhnlich, weil ich auch noch so eine junge Frau war, aber dann kann man ja nur in sein Bauchgefühl hineinhören. Und für mich war das immer so ein Fremdkörper im Körper haben, steht gar nicht zur Debatte. Also da gab es nie einen Zweifeln und ja, so lebe ich dann ohne auch weitere Operationen. Ne? Das ist ja sonst so, sonst hätte sich da ja noch einiges angeschlossen. Die einzige OP, die ich noch aufgrund der Erkrankung meiner Mutter angeschlossen habe, war dann im Oktober noch die komplette Gebärmutter- und Eierstockentnahme. Ne? Damit das da, weil ich glaube, sonst hätte ich dieses Kopfmäßige nie für mich lösen können. Und so hatte ich das Gefühl, die Angriffsfläche, die dieser in Anführungszeichen weibliche Krebs vielleicht bietet, die hast du ihm genommen. Ne? Und ja, die eine Brust wird halt sehr stark überwacht. Und auch ich überwache sie. Und dann schauen wir mal. Und
was
wie gesagt,
hat das
ich lebe.
Jetzt für dich? Ja, Gott sei Dank. Da sind wir auch sehr froh drum. Ja, was hat das jetzt für körperliche Konsequenzen für dich, dass auch deine Eierstöcke und die Gebärmutter entnommen worden sind?
Ja, also ich glaube, ich war schon sehr beeinträchtigt, weil ich ja von jetzt auf nun quasi in diesem Wechseljahresstatus war. Ne? Und also ich sage immer rückblickend, ich danke meinem Mann, dass er da ist. Weil ich glaube schon, dass man so einiges auszuhalten hat. Ne? Zum einen diese Angst, schnell wieder zu erkranken, also mit Ängsten umzugehen. Zum anderen aber auch diese Hormonumstellung. Ich meine, das kann ja wahrscheinlich gar keiner genau sagen, was da alles losgeht. Aber ich denke mir, es ist sehr viel abgegangen. Und Unausgeglichenheit wahrscheinlich. Und dann, ich hatte vor allem auch mit diesen Hitzen zu tun. Aber ich glaube, das habe ich persönlich alles relativ hingenommen und zwar auch akzeptiert, weil es für mich immer in dieses Paket passte, du tust alles dafür, dass der Krebs nicht wiederkommt. Und wenn das die Konsequenz davon ist, dass wir jetzt das alles eben in so jungen Jahren aushalten musst, dann ist das so, ne?
Und dann kann man das ein bisschen besser akzeptieren.
Ja, genau. Also deswegen, ich habe da nie so mitgehadert, wie vielleicht manche Frauen damit hadern, wenn sie normal in diesen Status kommen, weil ich das als Investition in diese keinen Krebsrückfall-Situation gesehen habe. Ne? Und ja, also insofern, ja. Also ich glaube schon, dass mein Mann da manches so aushalten musste. Und ich glaube, also mein Sohn ja wahrscheinlich auch. Aber es hat geklappt. Und da kann man ja auch immer nur dankbar sein, dass die sozialen Systeme um einen herum einen oft mit auffangen. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und da habe ich Glück gehabt. Ne? Also, und dass
gehen
da vieles
die Wechseljahre dann
hat.
Schneller vonstatten? Oder geht das auch über Jahre? Ich kenne mich mit dem Thema ja nicht
ja,
aus.
Also
ich bin
weiß
da auch noch
nicht
drin.
Also ich würde sagen, schneller muss ich gestehen, glaube ich nicht unbedingt. Also ich glaube, dass es, also ne, jetzt bin ich ja 60, da habe ich ja schon jetzt manche Freundinnen begleitet, die dann eben langsam normal da reingekommen sind. Ich glaube, es beeinträchtigt jede Frau und es kann auch sehr unangenehm sein. Bei mir kam es halt so schlagartig, das war unangenehm und ich kann mich immer an eine Geschichte so erinnern, die mich wirklich dann auch an meine Grenzen geführt hat, dass ich habe fast ein ganzes Jahr lang nicht gearbeitet durch diese diversen Themen, die ich da aufzuarbeiten hatte. Und dann ist man ja doch froh, dass man wieder in den Arbeitsalltag zurückkommt. Ne? Also rückblickend würde ich sagen, ich hätte noch nicht dann im nächsten Jahr im Januar, also ich bin im Januar erkrankt und dann im nächsten Jahr im Januar, Februar bin ich, glaube ich, wieder zurückgegangen. Das hätte ich nicht machen sollen, weil man dann immer noch Kraft sammeln sollte, um wieder noch stärker zurück ins Berufsleben zu kommen. Das hatte ich mir eben nicht gegönnt, weil man natürlich damals so froh war, dass endlich wieder was Normales anfängt.
Und man wieder was zu tun
ja,
hat und einem
genau.
Nicht die Decke auf den Kopf fällt.
Ja, und dass man einfach wieder Teil hat an seinem normalen Leben. Und wir haben ja alle auch das Gefühl, dass man den Status, den man hatte, sich gerne wieder erarbeitet. Und das war so damals so führend, aber ich hatte eben auch... Ich war im Vertrieb tätig in der Bank und habe Kunden mit besucht, Firmenkunden. Also ich habe internationales Geschäft gemacht und dann musste ich damit so Firmenkunden, manchmal mit männlichen Firmenkunden betreuen eben auch. Und da werde ich nie vergessen, dass wir da in so einer Runde sitzen. Da sitzen 6 Menschen am Tisch, 5 Männer und ich. Und dann geht das los, dass ich nicht mehr weiß, wohin. Mit diesen Hitzewellen, ich platze gefühlt, ne? Ich werde rot, ich habe, glaube ich, überall Schweißperlen und dann musste man halt trotzdem da durch. Also das war so mit der Moment, wo man gemerkt hat, oh Mist, das ist ja so unerwartet, so heftig. Aber letztendlich wächst man auch an diesen Aufgaben, dass man dann irgendwann denkt, boah, scheiße, es ist so. Es ist, wie es ist, ne? Und die anderen sollen sich einfach mal setzen. Die spielen jetzt keine Rolle. Ne? Du musst das jetzt überstehen und in 5 Minuten ist es auch wieder über. Ne? Und dann machst du wieder so weiter, wie du bist. Und dann konnte ich mich darauf wieder konzentrieren. So, aber das ist mir immer noch in Erinnerung, weil das war das erste Mal, da was geflasht hast. Oder was ist das denn? Ne?
Da kannst du aber stolz auf dich sein, dass du die Situation so gut gemeistert hast und trotzdem in der Situation geblieben bist.
Ich bin drin geblieben, ne? Gut gemeistert war dann gefühlt damals ne? Natürlich nicht so, aber es überstanden, würde ich mal erst sagen.
Musst du Hormone künstlich einnehmen?
Ja, ich habe das auch gehabt. Also ich hatte diesen Krebs, der auf Hormone reagierte und musste deswegen Antihormone, also dieses Tamoxifen, auch annehmen, so 5-6 Jahre haben wir das gemacht. Auch mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Ne? Das war auch nicht ganz einfach, dass man da Gelenkschmerzen und Sonstiges hatte. Aber im Dialog mit Ärzten und sowas hat es dann alles immer funktioniert. Aber es war schon wirklich teilweise total heftig. Ich habe Gott sei Dank schon manches so auch verdrängt. Aber was mir zu dieser Thematik dann noch einfällt, war, als es dann diese 5-6 Jahre vorbei waren, dann hattest du auch das Gefühl, boah, jetzt bist du Gott sei Dank schon so weit, aber warum weiß der Krebs denn jetzt, dass du schon so weit bist, dass du selber stark genug bist und dass er diese Tabletten nicht mehr braucht? Ne?
Sind das die ersten kritischen Jahre, 5-6 Jahre? Sagt
ja, ich
man
finde
das so?
Schon. Ja, das auf jeden Fall. Also weil danach sagt man ja eigentlich, es ist zuerst mal überstanden, in Anführungszeichen. Aber Krebs, Brustkrebs gehört, glaube ich, auch zu diesen systemischen Krebsarten. Die kann letztendlich immer wieder kommen. Also irgendwo sich immer wieder Bahn brechen. Aber eben, Gott sei Dank, kann es auch gut gehen. Und geht es ja auch oft gut, weil die mittlerweile so tolle Methoden haben, uns da an der Stelle aufzufangen, an der wir sind. Und das habe ich so wahrgenommen, dass das immer besser wurde auch, ne, mit irgendwelchen Genen. Tests auch, und das gab es bei mir damals noch nicht unbedingt, aber das ist, glaube ich, sehr individuell mittlerweile, und deswegen, auch wenn einen dieses Urteil erreicht, dass man Brustkrebs hat, ich sage heutzutage auch immer wirklich, es ist mit einer der am besten erforschtesten Krebsarten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt ganz viel Hoffnung, und ja, und genau, es gibt die Tabletten eben, das, da war ich auch von lange geprägt, dann immer pünktlich die auch einzunehmen, aber bloß nicht zu vergessen, weil dann tut man ja eventuell was, dass der Krebs wiederkommen kann. Und nachdem die dann abgesetzt werden sollte, habe ich da wirklich auch ein bisschen so gehadert, weil ich dachte, boah, sollst du das jetzt einfach nicht mehr nehmen? Kannst du jetzt, bist du jetzt schon stark genug, dass es alleine klappt in dir? Ja, aber dann irgendwann ist natürlich auch der Arzt da mit seiner Einschätzung, dass das der aktuelle Forschungsstand ist und dass es keinen Grund mehr gibt, diese Tabletten weiterzunehmen. Ja, und dann habe ich auch das gelernt, das hinzunehmen und zu akzeptieren. Und dann hat es auch immer weiter geklappt. Das ist das
Erfreuliche. Ich glaube, Lernen ist da ein gutes Stichwort, weil man einfach sich so daran gewöhnt, an seine Routinen jeden Tag diese Tabletten einzunehmen zur Uhrzeit X. Und dann muss man sich erstmal wieder neu daran gewöhnen, dass man das nicht mehr braucht. Aber ich glaube, das gibt einem auch wieder ein Stückchen Freiheit.
Ja, genau. Also so, genau, es gibt Freiheit. Und das ist für mich auch rückblickend so, dass ich denke, da die ersten Jahre waren geprägt davon, oder bei mir zumindest geprägt davon, dass ich im Kopf hatte, ich muss, ne? Ich muss zum Beispiel diese Tablette nehmen. Ich muss mich gesund ernähren. Ich muss Sport machen, ich muss zu den Ärzten gehen, ich muss. Also, dass man sehr davon geprägt ist, weil man halt so A, so gerne lebt, B, seine Familie so schätzt und einfach weiterleben möchte, dass man das so als so Pflichtprogramm sieht. Und je nachdem, wie man dann veranlagt ist, glaube ich, ist der eine oder andere lockerer im Umgang damit. Und ich war fürchterlich unlocker.
Du hast dir ein bisschen selber den Stress gemacht.
Boah, ja, das fand ich, also rückblickend fand ich, waren das sehr anstrengende Jahre. Weil
eigentlich ja auch kurios, oder? Du machst dir Stress, weil du entspannt leben möchtest.
Ja, genau. Das war so ein Widerspruch, ne? Und also geprägt war diese erste Zeit wirklich davon, dass alles gesteuert war. Also gefühlt musste alles so sein, wie es ist, und es konnte gar nicht locker werden. Und deswegen erzähle ich sehr gerne von, dass ich, jeder Mensch hat ja irgendwelche Kraftquellen in sich. Also ich hoffe immer, dass wir uns alle die erschließen können. Und in diesen Rehas, die ich hatte, habe ich dann so gelernt, dass ich anscheinend sehr gut auf Musik reagiere und auf Tanzen. Und das ist so faszinierend gewesen, weil durch dieses Tanzen, ich weiß nicht, ob du meditatives Tanzen schon mal gehört hast oder Meditation in Bewegung schon mal gehört hast.
Also meditatives Tanzen nicht, in Bewegung schon. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, es ist so ganz speziell. Aber auf jeden Fall gab es in der Reha eine Gemeindereferentin, die tatsächlich in so einem kleinen Kapell, in einer Klinik angeboten hatte, dass man, glaube ich, sich zu Pfingst, das war vielleicht rund um Pfingsten oder sowas, dass man sich trifft. Und dann hat die ein bisschen mit uns gesprochen, wie man das halt so macht in der Kirche. Und dann hatte sie aber Musik, und dann hat sie angeleitet, dass man in einen Kreis geht, dass man sich die Hände reicht und dass man bestimmte Schritte auf diese Musik macht. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann bin ich wohne in Mönchengladbach, und dann bin ich in Mönchengladbach in der Kirche. Und dann sehe ich auf einmal einen Aushang, das gibt meditatives Tanzen in Mönchengladbach, in Münster, ne, in der Münsterkirche, in der Hauptpfarre da. Und habe ich gedacht, ach, das hat mir ja damals gefallen, dann gehst du mal hin. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, boah, es gibt auch diese andere Seite im Leben. Es gibt auch Leichtigkeit, ne? Es gibt auch Freude. Es gibt nicht nur den Zwang und das Muss. Es gibt auch das andere. Und dann habe ich das Ja, wirklich, es hat mich so total erreicht und da bin ich heute noch dankbar darüber, dass ich dafür so offen war. Und das muss aber jeder selber finden, in welche Resonanz er gehen kann mit dem, was einem gut tut, mit dem, was einen zufrieden macht und glücklich macht und leicht macht. Und das war für mich der Schlüssel zum Glück, eigentlich eine Leichtigkeit wieder neu zu finden und eine Freude. Und danach ging dann manches einfach besser. Weil ich immer wieder wusste, es gab dann teilweise sogar in Mönchengladbach so wöchentliche Angebote dafür. Oder ich habe auch mein Wochenende damit verbracht in bestimmten Bildungseinrichtungen und bin dadurch anders geerdet worden. Und das ist das Wichtige. Dadurch hatte dann auch diese Leichtigkeit wieder Auswirkungen auf das andere Leben. Ne? Dass eben das Familienleben auch wieder entspannter wurde und. Und das war für mich im Grunde genommen, sehr, sehr hilfreich.
Das freut mich, dass du da durch die Kirche und durch den Tanz auch so gut Unterstützung erfahren hast. Wie war das mit der Familie? Wie haben die eigentlich auf deinen Krebs reagiert und dann auf die OP? Wie ging es dann weiter?
Ich finde, also mein Mann war wirklich immer an meiner Seite und total hilfreich und gut. Und der ist vorher, bevor ich krank wurde, das war dieses Jahr, wo ich glaube, dieser Wahnsinnssturm war. Ich glaube, das war Kyrill, hieß der vielleicht. Und dann ist der tatsächlich auf dem Sportplatz gefallen und war dann für 3 Monate krankgeschrieben, weil der sich in die Schulter ausgekugelt hatte. Das hört sich jetzt alles so gemein an, aber das war mein Glück, weil der dadurch für mich greifbar war. Der konnte nicht arbeiten gehen, weil sonst ist es ja immer eine Schwierigkeit, ne? Welche Themen wir haben, begleitet werden können oder ob wir alleine dadurch müssen. Und für mich war das Schöne, dass mein Mann tatsächlich auch bei diesen Biopsien mit dabei sein konnte. Und der war da, also, und diese Angst, die hatte mich ja sofort übermannt. Weil, also ich war sofort eigentlich erledigt durch diese Erfahrung mit meiner Mutter. Und er war da. Also insofern war er immer total wichtig an meiner Seite. Und mein Sohn, der war in dem Alter, wir haben uns das natürlich dann auch angelesen, dass der so relativ unbelastet dadurch ging. Der war
Also der hat nicht gemerkt, dass du so starke Ängste
hast.
Dass
das lebensbedrohlich sein könnte, das hat er nicht gemerkt. Wir sind zwar ganz offen damit umgegangen, und er war ja 8 Jahre alt dann. Eines der schrecklichsten Momente war auch, dass mein Mann und mein Sohn, die haben mit Fußball sehr viel zu tun gehabt. Und mein Mann hat meinen Sohn trainiert auch, und dann waren die weg am Wochenende, und dann ging das ja mit der Chemotherapie, dass die Haare ausfallen, ne? Und dann hat meine Schwiegermutter mir geholfen, die Haare selber zu rasieren. Oh Gott, das ist so furchtbar. Da kommen die früher nach Hause, kommt der arme Junge da in das Badezimmer und dann sieht er seine Mutter da, wie sie gerade geschoren wurde. Also es war schon auch heftig, aber ich glaube, wir haben es irgendwie immer aufgefangen. Ne? Aber natürlich musste der sich auch dann damit auseinandersetzen, dass er eine Mutter hat, die zum einen tatsächlich dann teilweise keine Haare hat und mit einer Perücke rumlief, ne? Und eine Mutter hatte, die eben manchmal auch unausgeglichen war und eher traurig war und eher schlecht drauf war nach Chemotherapien, ne? Und tagelang abgeschossen war. Ne? Dieses Thema, dass er so wirklich mitbangte, das, glaube ich, ist an ihm vorübergegangen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Eine andere Thematik war natürlich auch noch, die Brust abgenommen zu bekommen haben. Wie erklärst du das so einem kleinen Jungen? War schon alles schwierig. Aber haben wir irgendwie alles geschafft mit diesem Thema halt. Das muss gemacht werden, damit man wieder gesund wird und, ne, und nicht damit man nicht stirbt, sondern damit man wieder gesund wird und leben kann. Ne? Also insofern, ja.
Du hast eben schon gesagt, du wolltest die Brust nicht von innen wieder neu aufbauen. Mhm. Hast du eine Prothese bekommen?
Ja, genau. Und da bin ich ja so dankbar, dass ich sofort beim Sanitätshaus Lettermann hier gelandet war und immer total vertrauensvoll da mich hier hinbegeben konnte und beraten wurde. Und mit der Erfahrung, die Frau Carla Moch, die begleitet mich ja jetzt auch schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnte. Und so lange ist sie ja noch nicht her, aber also mindestens 10 Jahre ist sie auf jeden Fall schon an meiner Seite. Da spürt man ja so eine totale Kompetenz und Expertise und mit den Veränderungen auch, die man hat. Ich habe halt die Lymphknoten alle an der rechten Seite entnommen bekommen. Deswegen ist dieses Lymphthema leider ein großes Thema. Und das war am Anfang sehr heftig, dass man das eben, der Arm, der ist ausgeglichen mit meinem, mit Lymphdrainage auch, die ich immer noch wöchentlich bekomme. Aber da gibt es Phasen, wo man sehr darauf achtet. Dafür habe ich eben auch diesen Kompressionsstrumpf. Aber es gibt auch Phasen, wo das relativ entspannt ist. Aber ich hatte ganz am Anfang, oder das waren wirklich viele Jahre, rund um die Narbe immer eine dermaßen, dass sich die Lymphe da so ansammelte und nicht abfloss. Also das war total heftig. Und dann sich zu entwickeln, zu merken, dass die normalen BHs da nicht hilfreich sind, dass man sich vielleicht mit Tape sogar helfen kann und dass man spezielle Lymphdrainage, Büstenhalter gibt, die da auch in den entsprechenden Regionen sofort für eine entsprechende Lymphdrainage halt, ne, sorgen, also das war total hilfreich. Ja, danke, das war das Wort, was ich jetzt auch noch. Ne, also das war total hilfreich, dass ich wusste, es gibt zwar einerseits den Arzt, aber wir wissen auch, wie es ist, der Arzt hat ja im Grunde genommen nie so viel Zeit für einen. Ne? Das ist schon so, dass es kritischer ist und deswegen ist es so sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man auch ein Sanitätshaus hat, was an seiner Seite ist. Und dann natürlich gerade in dieser sehr intimen Situation. Ne?
Das also, wollte ich gerade sagen, das ist, ne, so ein sensibles Thema und
ja,
dem einen oder anderen sicherlich auch unangenehm.
Ja, bestimmt.
Weil man sich ja auch offen präsentiert.
Ja, genau, also ne, da, wo bin ich dann so vollsichtig, eben hier zum Beispiel. Ja. Aber,
und da braucht man schon jemanden an der Seite, dem man vertraut und
ja,
der damit
genau
wirklich behutsam auch umgeht.
Behutsam umgeht und trotzdem eben sieht, das bist dennoch du als Frau. Und auch du als Frau hast hier eine Möglichkeit, dich zu finden und dich auszuleben. Ne? Also weil das fand ich immer faszinierend und ich finde es auch klasse, dass sie diese Modenschau machen. Das fand ich. Und ich war auch wirklich mal da. Ich fand es faszinierend, mit welcher Selbstverständlichkeit dann es auch diese Models gibt, die das dann mit gezeigt haben. Das hat mir alles geholfen. Das hat mir alles geholfen, meinen eigenen Frieden mit dem Ganzen zu finden. Und irgendwann braucht man das vielleicht dann nicht mehr, dass man auf so eine Modenschau geht. Aber vielleicht komme ich im nächsten Jahr wieder, weil ich tatsächlich jetzt Bademode nochmal shoppen möchte. Da war ich dieses Jahr zu spät.
Vielleicht kommst du ja als Model nächstes Jahr.
Nee, bestimmt nicht. Also das bin ich auf keinen Fall. Aber ne, insofern, also das ist faszinierend gewesen, weil man so gemerkt hat, es geht nicht nur um die Ausstattung mit dem Hilfsmittel, sondern es geht darum, dass sie dich auffangen und dass sie
ja
mehr bieten, dass sie dich als Frau in dieser leidgeprüften Phase des Lebens begleiten wollen und sogar Aussichten auf Positives bieten und auch auf, dass das Feminine nicht untergeht. Ne? Dass man,
das ist einfach ein Lebensgefühl, was darüber gebracht
ja,
wird.
Ja, genau.
Ne?
Und dass ich, ne, wie gesagt, das ist ja die Weiblichkeit extremst, die leidet. Und ja, manch einem ist das ja sehr wichtig. Und ich glaube, ich konnte auch damit zurechtkommen, weil ich jetzt auch nie so extrem weiblich mich gesehen habe. Aber das ist ja genau der Unterschied. Es gibt ja Menschen oder Frauen, ne, die sich dann sehr weiblich sehen und für die das total entscheidend ist, dass das Ansehen auch wieder entsprechend ist und dass es, dass man es auf keinen Fall sieht. Ne, und ich habe da meinen Weg gefunden, dass ich da dass das immer schon so, wie ich mich entschieden habe, auch gut tragen konnte. Und das Sanitätshaus dann aber an der Seite zu haben, was dem Raum bietet, dass man sich ausprobiert auch. Ne? Wir haben auch mal, es gibt ja auch so Prothesen, die am Körper kleben oder sowas. Und natürlich ist es immer irgendwie lästig, sich so mit so einer Prothese auseinanderzusetzen. Aber dann haben wir auch das mal probiert und dann gibt es da Möglichkeiten, dass man das mal probeweise, ich weiß gar nicht mehr wie lange, tragen darf. Und dann ist mir halt nur zu Verhängnis geworden, dass das wohl noch die Phase war, wo ich so in diesen Wechseljahren so diese Hitzewellen so bekam. Also das ging irgendwie gar nicht.
Und dann wird das heiß da drunter.
Das ging irgendwie gar nicht, Ne? Aber trotzdem dieses Gefühl gehabt zu haben, so, da gibt's was Neues und das könnte ja erleichternd sein, wenn man sich einfach mal so fühlt und nicht immer noch einen BH auf jeden Fall haben muss. Und ja, war da nichts, aber egal. Und jetzt haben wir ja neu auch gefunden, diese, es gibt so Trägerhemdchen, wo man Prothesen reinlegen kann. Perfekt, für mich total perfekt. Und dass man auch mal wegkommen kann von dem, von dieser Kompressionsbrustbandage, wie es ja richtig heißt. Und je nach Lage und je nachdem, wie man sich fühlt, hat man eine andere Möglichkeit auch, dass man mal Spaghetti-Träger tatsächlich hier hat und nicht immer nur große, die breite ne, Träger, die aber helfen, weil natürlich ist das eine Last. Und natürlich ist es auch eine Asymmetrie. Und ich glaube schon, dass ich auch insgesamt stärker
auf der Belastungen einen Seite
hatte. Ne? Genau, das ist einfach so. Und dann vielfach stärker angespannt war. Aber letztendlich hat man mir dann auch hier zugehört und für diese Anspannungen oder diese Spannungsschmerzen, die man dann entwickeln könnte, ja, dafür habe ich halt selber auch Physiotherapie entweder gebucht oder ich habe halt auch Sport eben viel gemacht, ne? Und dann Pilates und sonstiges Yoga. Und damit kann man auch was dagegen setzen.
Wie hat sich durch die Erkrankung verändert? Also du bekommst jetzt Physiotherapie, du gehst regelmäßig ins Sanitätshaus, genau. Und da bekommst du Lymphdrainage.
Ich bekomme Lymphdrainage, richtig. Und das ist so das Begleitendste, das Präsenteste immer noch. Und ansonsten ist es ja schon so, dass ich wirklich darauf achte, dass ich Sport mache. Ja, unverändert, dass ich entweder Walking oder mit den eigenen Möglichkeiten, die man sich so aufgebaut hat, irgendwie Fitness mache. Und das hat schon einen großen Raum weiterhin. Und das bedeutet mir auch viel, dass ich das ernst nehme. Ne, aber es ist eben nicht mehr so dieses große Pflichtprogramm, sondern es ist selbstverständlich geworden, weil es für die persönliche Befindlichkeit gut ist, dass ich das so merke. Das tut mir eben auch gut. Ne? Und ansonsten Raum, ja, hat es dadurch, dass man die unverändert die halbjährlichen Kontrollen sehr ernst nimmt. Mammografie mache ich auch immer noch regelmäßig, weil es immer noch wichtig ist, dass das nicht Kalk sich mal wieder einfach so entwickeln kann.
Ja, ja.
Und ja, die Möglichkeiten, die es sonst so gibt, wenn man insgesamt seinen Körper betrachtet, hier Darmkrebsvorsorge oder sowas, da bin ich natürlich auch immer vorne weg. Musterschüler, sage ich jetzt mal. Ne?
Das glaube ich. Musterschülerin,
weil das bleibt einem so, ja so drin, das ist so. Ne?
Würdest du sagen, der Krebs bestimmt mittlerweile deinen Alltag? Oder bist du an den Punkt drüber hinaus, dass du jetzt sagen kannst, ja, der Krebs ist zwar in meinem Alltag integriert, aber ich schaffe es, darüber hinwegzusehen und mache nur noch das Pflichtprogramm alle paar Monate und ansonsten lebe ich in den Tag hinein?
Also ich glaube, dass ich da extrem, also durch dieses, was ich so gefunden habe, was mir hilft, darüber wegzukommen, ne? Durch mein soziales Umfeld und diese Kopplung, Rückkopplung auch zur Natur oder sowas, mittlerweile eine relative Gelassenheit entwickelt habe, die so sagen kann, wo ich so sagen kann, ich lebe mein Leben und ich lebe es auch ruhiger und ich lebe es ausgeglichener. Der Krebs wird nie ganz weggehen, dieser Gedanke an den Krebs. Der Krebs ist weg, das würde ich sagen. So mutig bin ich dann, ne? Und jeder hat ja seine Theorie, wie Krebs sich entwickelt, aber das würde ich sagen, aktuell bin ich krebsfrei. Und
schön.
Ich hoffe halt, dass ich mein Leben weiterhin so aufstellen kann, dass ich auch keine neue Angriffsfläche dafür biete, dass sich Krebszellen entwickeln und dann, dass das wieder pathologisch werden kann. Und das ist so das, was man hofft. Und ich finde, wie gesagt, durch diese besondere Lebensphase, in der ich jetzt bin, tue ich auch viel und habe auch viel Zeit eben dafür.
Ja,
und dann muss
ja.
ich auch sagen, dass ich das mich dann auch beschenkt fühle davon. Denn ich kriege ja doch noch viele andere Familien mit und andere Frauen, Leben von anderen Frauen mit, wo man eben so eine Doppel-Dreifach-Belastung und alles sieht. Wenn sie sich zum einen noch um Kinder kümmern müssen, zum anderen auch noch um Eltern, die dann gepflegt werden müssen. Das ist ja teilweise total heftig, sich dann noch selbst zu verwirklichen. Ne? Und da habe ich eine große Demut davor, dass ich das im Moment in so einer ruhigen Phase bin. Ne? Also ich kriege das mit. Gerade ist auch eine sehr liebe Tante von mir gestorben, wo meine Cousine auch viel regeln musste, aber ich bin dann eben in der zweiten Reihe gewesen. Ne? Die Verantwortung über diesen Pflegestatus, den meiner Tante, den hatte halt die andere Familie. Ne? Und aber dann sieht man immer so rein, was es alles für Dramen gibt. Wir hatten auch entsprechende Dramen. Mein Schwiegervater hatte Gehirnblutungen, war dann 2,5 Jahre lang Schwerstpflegefall bei uns zu Hause auch. Also haben wir alles sehr hautnah mitbekommen. Die Schwiegermutter dann zeitgleich auch sich eigentlich so zum fast Demenzfall, Pflegefall entwickelt, aber diese Phasen sind übergegangen. Meine Eltern sind früher gestorben, jetzt sind auch meine Schwiegereltern tot. Also das heißt, aktuell ist so eine Phase des Aufatmens
da. Du kannst dich nur um dich kümmern.
Ja, genau. Also nur um mich tue ich nicht, weil man, ne, ist ja noch verbunden mit dem Sohn und mit
ja,
der,
ja, ja.
Und man bringt sich hier und da ein. Ehrenamtlich habe ich auch mich eigentlich sehr engagiert, wo man auch eine große Resonanz hatte und sich eine große Rückkopplung fand. Das hilft ja auch. Also je nachdem, wo man so reinschaut, wie man sich reinbegeben kann, dass man immer wieder Zuspruch findet, auch von außen. Das war alles.
Was für eine ehrenamtliche Tätigkeit machst du?
Also ich habe mich lange Jahre sogar im Vorstand des Sozialdienst katholischer Frauen in Mönchengladbach engagiert und habe mit 5 Frauen gemeinsam diesen Vorstand ehrenamtlich dargestellt. Und wir hatten dann aber eine Geschäftsführerin, die eigentlich das Unternehmen geleitet hat, weil wir haben 150 Mitarbeiter, sind ein Unternehmen, das sich der Kinder- und Jugendhilfe vor allen Dingen verschrieben hat. Wir haben auch ein Frauenhaus in Mönchengladbach, also sehr breites Spektrum. Und dann hatte ich diese Möglichkeit, mit 8 Jahre lang dieses Unternehmen auch im Grunde genommen mit zu steuern, mitzuführen. Das war sehr anspruchsvoll, aber auch eben sehr, das hat ja sehr viele zurückgegeben. Ne? Das war extremst wichtig, dass man da auch so gespürt hat von dem Glück, was man selber so empfunden hat, dass man viel im Leben dann auch wieder gut geworden ist, konnte man auch wieder so einiges zurückgeben. Und dieses Zusammenspiel im Sozialen dann zu spüren, das war sehr, sehr erfreulich. Ich habe mich ja jetzt was zurückgezogen, es sind andere drangekommen. Wir haben auch eine Satzungsänderung gemacht, dass dieser starke Vorstand gar nicht mehr erforderlich ist, weil es heutzutage eben kaum noch Menschen gibt, die sich so gerne so ehrenamtlich so sehr verpflichten. Aber das war eine sehr, sehr hilfreiche und sehr lehrreiche Zeit, aber die eben auch sehr mich sehr mitgeprägt hat. Und dann, ja. Und jetzt bin ich im Grunde genommen in dieser Phase, dass ich mehr im Garten bin, aber eben auch offen dafür bin, was kommt jetzt, fällt jetzt neu vor meine Füße, wo ich mich nochmal mit engagieren kann. Ja.
Ich erlebe dich hier heute als sehr offene, lebensfrohe Person, die sehr vorsichtig ist und alles dafür tut, um nachher nicht nachsichtig zu sein. Also du triffst Vorkehrungen für deinen Körper, was für dich sicherlich auch super wichtig ist, um dein Leben genießen zu können. Du bist wirklich sehr positiv, sehr mutig und kämpfst dich dadurch mit einer Leichtigkeit. So fühlt es sich für mich an. Also wirklich ganz beeindruckend.
Ja, danke, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, diese aktuelle Situation geschuldet. Also es gab sehr angestrengte Momente. Also es gab sehr viele Momente, wo es sehr anstrengend war auch. Aber genau, also ich finde, das Wichtige ist ja immer, dass wir das positiv sehen und dass wir an uns glauben und dass wir was dagegen setzen können. Und da kann ich nur appellieren, dass jeder seine Kraftquellen suchen soll und sich auch eben Hilfe suchen soll, ne? Eben bei den Ärzten, beim Sanitätshaus. Ich war auch bei der Selbsthilfe hier für, ich glaube, es heißt Selbsthilfe für Brustkrebs, ne? Also bei einer so einer Selbsthilfegruppe. Ich habe mir viel Hilfe gesucht. Und ja, irgendwann wird dann das Ganze rund, dass man sagt, so jetzt hast du eben viel getan und jetzt musst du aber auch weiter deine Schritte tun. Und da bin ich selber so dankbar, dass das mittlerweile wie selbstverständlich läuft. Das war,
ja.
Früher war auch hinter jedem Schritt noch, da musste noch Energie kommen. Und jetzt ist es eben erfreulicherweise das Leben.
Das Konstrukt
hat
steht.
Genau, es hat eine Leichtigkeit bekommen. Das hatte ich eben auch erzählt, dass ich gelassener gerne drangehe und das sehr schätze, dass es möglich ist, dass ich gelassen bin. Und das ist, wie gesagt, auch nicht aus meinem Blickfeld raus, dass es eben manchmal Zwänge gibt, da kannst du nicht gelassen sein. Ja. Es gibt die Zwänge, da wissen wir alle, da muss man funktionieren, da musst du machen und da ist das Leben nicht auf der Sonnenseite. Aber es gibt die Sonnenseite und ja, das ist schön, dass man das sieht. Ich seh es im Kleinen ganz oft, die Sonne. Ich habe im Moment sehr viele Sonnenblumen in meinem Garten, freue mich jeden Tag neu.
Oh ja, ich liebe Sonnenblumen.
Ich auch. Aber der aktuelle Sturm hat einige davon, die dann teilweise fast 3 Meter hoch sind, tatsächlich total abgemetzelt. Also sind weg, ja,
oh,
genau,
nein.
Sie sind weg. Oh. Aber ich habe sie alle in alle einzelnen, die noch blühen, in eine große Vase auf meinem Tisch. Sie sind noch
sehr
da.
Schön. Dann schau sie jeden Tag an und erfreue dich. Und
ja.
Ich wünsche dir alles, alles Gute für die weiteren Jahre. Danke, dass du heute mit mir so spontan dieses Gespräch geführt hast.
Sehr gerne, Mama. Auch für mich als letztes Gespräch, finde, du hast sehr schöne Fragen gestellt. Und für mich war es auch nochmal die Möglichkeit, das nochmal so distanziert zu reflektieren, weil man lebt ja jetzt einfach so in den Tag hinein, weil das alles lange her ist. Ist auch gut, dass manches ganz verdrängt wird, aber es ist eben Teil des Lebens und so wie ich bin, bin ich auch, weil ich diese Krankheit leider hatte, aber eben damit umgegangen bin, ja.
Das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Und ich glaube, darüber zu sprechen, hilft auch einfach noch ein bisschen mehr darüber hinwegzukommen.
Ja,
und ganz, ganz vielen Betroffenen, die uns vielleicht zuhören, gibst du eine fette Portion Mut mit.
Das hoffe ich, das wünsche ich mir.
Also,
und
geht
so
zur
danke
Vorsorge.
Ich denen, die mir Mut gegeben haben. Genau, geh zur Vorsorge, vertrau dich den Menschen an, die dir positiv zugewandt sind. Also ich habe sie hier beim Sanitätshaus Lettermann immer gefunden. Die Carla Moch da wirklich als tolle Frau wahrgenommen und auch die anderen, die hier arbeiten. ja, also insofern. Weiter so.
Ganz herzlichen Dank, das geben wir auf jeden Fall weiter.
Super.
Schön, dass du heute da warst.
Dank dir, Mara.
Gerne.
Fein, bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.
Was gibt's Neues von Merle?
Letzten Samstag haben wir ein Treffen mit unseren Podcast-Teilnehmern veranstaltet und Merle war natürlich auch mit dabei, denn ohne sie gäbe es diesen Podcast ja überhaupt nicht, beziehungsweise mir wäre nicht die Ehre zuteil geworden, den Podcast zu moderieren. Und wir haben ein super gemütliches Frühstück veranstaltet. Es war eine entspannte Atmosphäre. Es gab tolle Gespräche. Und ich glaube, unser Geheimnis für einen guten Austausch sind einfach die vielfältigen Menschen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen, wo jeder irgendwas zu erzählen hat. Am Ende gab es auch noch einen Blick hinter die Kulissen des Sanitätshauses, was für viele positiv erstaunte Gesichter gesorgt hat, denn man kam auch mal in Bereiche, die man vielleicht sonst nicht so sieht, weil je nach Erkrankung sieht man ja nur einen bestimmten Bereich des Sanitätshauses und erst recht nicht da, wo die Menschen alle arbeiten, das Lager, die Büros. Und es war wirklich super spannend, einfach mal zu sehen und vor allem die Dimension, die Größe des Sanitätshauses zu sehen. Und das kam bei unseren Teilnehmern auch richtig, richtig gut an. Rundum war es wirklich eine gelungene Veranstaltung und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die unseren Podcast zu dem Podcast machen, der es ist. Denn ohne euch gäbe es den Podcast nicht. Eure Geschichten sind das, wovon der Podcast lebt. Zum Schluss möchten wir auch noch eine Einladung aussprechen. Wir veranstalten am 8.11. einen Neurotag von 10 bis 14 Uhr. Dazu könnt ihr euch über unsere Website lettermann.de schon anmelden und auch am 22.11. gibt es einen Lymphtag von 10 bis 15 Uhr. Auch hier könnt ihr euch schon anmelden und euch auch für verschiedene Workshops eintragen. Ich selber bin auch vor Ort und wir werden mit dem Podcast auch eine Live-Podcast-Aufnahme machen. Seid gespannt! Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Bewertet uns fleißig, kommentiert, schreibt uns Nachrichten über letstalk.podcast auf Instagram oder unter letstalk@lettermann.de per E-Mail. Und vergesst nicht, Let's Talk mit Doppel-T. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis bald!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.